Alte Häuser bilden einen Schatz an Erfahrungswissen, Handwerkskunst und Konstruktionen, die funktionieren. Sie sind eine wertvolle Ressource. Mein Name ist Friedrich Idam. Ich bin Spezialist für historische Bauten und das ist mein Podcast. Heute zu Gast in Simple Smart Buildings Laura Ettel und Fabian Buttinger. Fabian Buttinger ist Architekt und Mitarbeiter im Büro Schmidt Collinet Schmöger und es geht um ein ganz aktuelles Wohnprojekt, das jetzt sich in der Einreichphase befindet und Laura Ettel ist zukünftige Nutzerin dieses Wohnprojekts und in dieser Konstellation wollen wir heute über die Dimensionen solcher Wohnprojekte, über die Idee des gemeinsamen Wohnens sprechen. Laura, was hat dich dazu bewogen, bei einem Wohnprojekt mitzumachen, wo es um das gemeinschaftliche Wohnen geht?
Ja, bewogen, da mitzumachen, hat mich zum einen die Überzeugung, dass gemeinschaftliche Prozesse und vor allem selbstverwaltete, selbstbestimmte Prozesse nachhaltig sind. Ich habe selber schon in kleineren Zusammenhängen in selbstverwalteten Strukturen mitwirken können und habe da sehr positive Erfahrungen gemacht und das Gefühl der Selbstwirksamkeit und das Gefühl des Wissenstransfers sehr schätzen gelernt. Und das hat mich dann tatsächlich auch dazu bewogen, gemeinsam mit den Architektinnen und anderen diese Gruppe zu gründen.
Und wie seid ihr konkret zusammengetroffen? Wie war das gegenseitige Finden?
Das gegenseitige Finden war tatsächlich in einer dieser eben schon ansatzweise beschriebenen selbstverwalteten Strukturen, nämlich in einer elternverwalteten Kindergruppe, in der wir uns getroffen haben und schon gemeinschaftlich wirksam geworden sind. Ja, und das klingt jetzt ein bisschen komisch, dass wir dann auch beschlossen haben, gemeinsam zu wohnen, aber das irgendwie, genau, also wir haben uns in dieser selbstverwalteten Struktur kennengelernt und haben das quasi im Kleineren schon erproben können, wie es ist, als Gruppe einen nicht unrelevanten Teil unseres Lebens, aber auch einen gesellschaftspolitisch relevanten Teil mitgestalten zu dürfen.
Und hier passiert etwas, was ich als Architekt denke, ganz, ganz wichtig ist, eine Praktik, die ja Otto Wagner sehr oft gepflogen hat, dass Architekten in den von ihnen entworfenen Häusern auch dann leben, wohnen und möglicherweise auch da ganz hautnah die Schwächen und natürlich auch die Vorzüge ihres Entwurfs kennenlernen. Fabian, was hat dich bewogen, ein Wohnprojekt zu planen und gleichzeitig die Intention zu besitzen, in diesem Projekt auch zu wohnen?
Ja, also das ist natürlich eine sehr seltene Möglichkeit, dass man das beides miteinander verbindet. Und ein großes Privileg natürlich. Im Idealfall ist es ja so, dass man versucht, jedes Gebäude oder jeden Raum, jede Wohnung als Architektin so zu entwerfen, dass möglichst alle sich wohlfühlen drinnen. Aber natürlich ist es nochmal was anderes, wenn man dann ganz direkt selbst davon betroffen ist und man kann sich auch anders einbringen. Das ist auf jeden Fall ein Riesenvorteil. Und die Möglichkeit, in so einer Gruppe vor allem Dinge zu entwickeln, sind dann doch auch einfach breiter als bei anderen Bauaufgaben. Also man hat viel mehr Spielräume und diese Spielräume zu nutzen, ist ein ganz großes Weg und eine super Möglichkeit, hier neue Ideen und Ansätze zu verwirklichen.
In welche Richtung gehen diese neuen Ideen und Ansätze? Also worin unterscheidet sich jetzt diese Idee eines Wohnprojekts von herkömmlicher Architektur?
Grundsätzlich kann man, glaube ich, sagen, dass es für uns auch in der Gruppe und auch im Büro darum geht, eine aktivere Wohnform, als sie oft vorherrscht. Dafür stehen wir sozusagen. Das bedeutet im Grunde, dass wir sagen, wir wollen mit den Jahreszeiten leben und in verschiedenen Zeitzyklen. Ganz konkret heißt es, dass unser Gebäude nicht abgeschottet ist, also nicht sozusagen dem jetzt sehr gängigen Passivhausideal nacheifert, sondern dass wir in Austausch mit den Jahreszeiten und mit dem Klima ganz direkt leben und dass sich das auch verändert. Und diese Veränderung einerseits zu akzeptieren, aber auch als was Produktives zu nutzen, ist für uns ganz zentral. Und wir haben da in der Gruppe einen sehr spannenden Bereich in der Architektur entwickelt, die sogenannte Klimaschicht, also wir nennen das so. Das ist eine Art vorgesetzte Schicht vor das Gebäude, ähnlich wie ein Wintergarten. Und diese Schicht ist je nach Jahreszeit verschieden nutzbar. Also im Winter ist es weniger nutzbar als im Sommer oder in den Übergangszeiten. Und gleichzeitig ermöglicht diese Schicht Weiterung vom Wohnraum und zusätzlich ganz spannend Energieeinträge, die wir versuchen, sehr präzise zu nutzen. Und das ist ein zentraler Teil dieser Architektur, die doch recht anders ist und für uns sehr spannend. Und was dabei sehr wichtig ist für uns, ist, dass es nicht nur sozusagen ArchitektInnen, die das spannend finden, gut benutzen, sondern dass es darum geht, dass man sehr viel selber machen kann und dieses DIY und das selbst mit anpacken, ist in dem ganzen Projekt einfach sehr zentral und Leute, die aus ganz anderen Berufen und Kontexten kommen, hier ganz direkt mit der Architektur zu tun und bringen sich ein und das ist für uns auch als PlanerInnen sehr spannend.
Laura, ist das, was jetzt Fabian beschrieben hat, diese aktive Mitarbeit der zukünftigen Nutzerinnen und Nutzer, ist das bereits im Planungsprozess passiert oder wie hast du jetzt den Planungsprozess erlebt?
Die Spielräume, die der Fabian gerade genannt hat in Bezug auf die Architektur, würde ich so auch auf die Gruppe beziehen, also die Aktivierung der Gruppe, die Aktivität der Gruppe im Verhältnis zur Passivität. Also auch die Gruppenprozesse sind sehr aktiv und weil in dem Wort Spielraum der Begriff Spiel vorkommt, glaube ich, impliziert das schon, dass wir alle sehr große Lust darauf haben, aktiv zu werden. Also Spielräume als Spielwiese, als Gestaltungsmöglichkeit sehen. Und in Bezug auf den Planungsprozess würde ich das so auslegen, dass wir das Grundkonzept als Gruppe gemeinsam entworfen haben, also dass wir uns auf genau diese Aktivität geeinigt haben, ganz zu Beginn und uns quasi dem Leitmotiv des aktiven Wohnens committed haben. Und daraus entstanden ist dann das Konzept der ArchitektInnen, das eben dieses aktive Wohnverhalten beschreibt und dass wir somit als Gruppe auch eigentlich ganz gut stützen können und auch uns da sehr gut wiederfinden. Und Spielraum bedeutet ja auch, dass man kreativ wird. Also das Grundstück, das wir bebauen dürfen, ist ja ein eher spezielles, weil es sehr schmal ist, also eher länglich. Und ja, da braucht es schon außergewöhnliche Lösungen und das, was uns die ArchitektInnen bisher vorgeschlagen haben, eben aus der gemeinsamen Konzeptionsphase kommend, hat bisher im Gruppenprozess ganz gut gepasst.
Da eine Frage, damit sich auch unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht mehr vorstellen können. Wo liegt das Grundstück und wie seid ihr zu dem Grundstück gekommen?
Wir sind zu dem Grundstück im Rahmen von einem ausgeschriebenen Wettbewerb von der Stadt Wien gekommen. Das Grundstück liegt in Wien im 14. Bezirk in Penzing Und wir haben uns sozusagen als Gruppe bereits in diesem Wettbewerb beworben dafür, dass wir das Grundstück als Baugruppe nutzen möchten und haben dann zum großen Glück die Möglichkeit bekommen, dieses Projekt auf dem Weg zu starten. Und es ist eben ein spezieller Fall, der erstmalig auch in der Geschichte von der Stadt Wien vorkommt, dass dieses Grundstück im Baurecht vergeben wird. Das bedeutet, dass wir als NutzerInnen für die nächsten 100 Jahre dieses Grundstück nutzen können, einen Baurechtszins dafür leisten und nach 100 Jahren geht das Grundstück wieder in den Besitz der Stadt Wien über.
Das finde ich ja einen sehr, sehr spannenden Umgang mit öffentlichem Gut und Privatisierung, dass man einerseits einer Initiativengruppe von Menschen ermöglicht, auf öffentlichem Grund etwas zu gestalten, aber dieses öffentliche Gut nicht für immer privatisiert, sondern dass es irgendwann wieder einmal ins öffentliche Gut zurückfällt. Eine Idee der mittelalterlichen Allmende, dieser gemeinsamen Nutzung.
Genau, und das Spannende ist eben, dass das sehr unserem Grundgedanken entgegenkommt, wie wir versuchen, dieses Projekt auch aufzusetzen. Und zwar geht es uns ganz zentral darum, dass dieses Grundstück und die Gebäude, die wir dort errichten, dem Wohnungsmarkt entziehen und sozusagen Spekulation mit Wohnraum verunmöglichen. Und das ist in dem Fall einerseits durch dieses Baurecht gegeben, aber andererseits zusätzlich durch die Mitgliedschaft im sogenannten Habitat-Dachverband, wo unser Projekt als eines von mittlerweile 7 oder 8 in Österreich realisierten Hausprojekten ist, die eben sich zum Ziel gesetzt haben, Häuser vom Markt zu nehmen und Spekulation zu verhindern. Und dieses Netzwerk ist 2015 gegründet worden, nach dem Vorbild von dem deutschen Mietshäuser-Syndikat, wo es über 190 Projekte gibt mittlerweile, die über Jahrzehnte auf diese Weise organisiert sind. Und dieses Netzwerk stellt sicher, dass dieses Projekt sozusagen unverkäuflich ist und nie mehr der Spekulation preisgegeben wird.
Wie viele Menschen sind jetzt bei diesem ganz konkreten Projekt beteiligt? Wie viele Leute werden dann in dem Wohnprojekt wohnen?
Im Wohnprojekt Living for Future sind derzeit 13 Erwachsene und ungefähr 8 Kinder aktiv, die die beiden Häuser bewohnen werden. Dadurch, dass das Grundstück so länglich ist, werden wir uns als Gruppe auf diese 2 geplanten Häuser aufteilen.
Und da wird es aber auch natürlich Freiräume und Außenräume geben.
Genau, also neben den Wohneinheiten wird es einen flexiblen Gemeinschaftsraum geben, eine Werkstatt, eine Gemeinschaftswerkstatt, eine Gemeinschaftsdachterrasse am Dach des einen der beiden Gebäude und auch, und das ist auch sehr besonders, werden wir einen Garten haben, den wir gemeinschaftlich nutzen, der sich zwischen den beiden Gebäudeteilen aufspannt.
Ist da geplant, wirklich ein gemeinsamer Gartenbetrieb, dass man quasi in Gemeinschaftsarbeit oder dass jede Familie oder jede Einheit quasi ein eigenes kleines Gärtlein besitzt? Oder nutzen kann, nicht besitzt.
Das ist absolut als Gemeinschaftsgarten zu verstehen. Genau.
Ja, spannend. Fabian, du hast vorher von der speziellen Planung gesprochen, dem Gebäude eine Klimazone, ähnlich, vielleicht vergleichbar mit einem Wintergarten, vorzulagern. Und da gibt's ja dann jahreszeitlich unterschiedliche Nutzung. Also so wie es ja diese zum Beispiel sehr lange Tradition von Sommerküchen gibt, dass einfach auch das Leben quasi mit dem Lauf der Jahreszeiten pulsiert, dass man sich im Winter vielleicht mehr zusammenzieht, mehr zurückzieht und im Frühling, Sommer dann so eine Expansionsphase stattfindet.
Genau, und das ist eben ja nichts Neues. Das ist ja traditionell in sehr vielen Kulturen so verankert gewesen und dann durch den großen Öl- und Gasboom sehr in den Hintergrund gerückt worden, weil die Energie billig verfügbar war. Und wir stehen ja jetzt natürlich vor der Herausforderung, mit Energieknappheit in Zukunft auch wieder umgehen zu müssen. Und da tun sich für uns aber auch als Architektinnen sehr interessante Fragestellungen auf, wie man das eben auch produktiv steuern und gestalten kann im Sinne der Nachhaltigkeit, ökologisch gesehen. Und es ist einfach ein spannender Raum an sich, weil da immer wieder andere Dinge passieren über das Jahr hinweg und es ermöglicht eine ganz andere Beziehung zum Außenraum. Also diese Beziehung, die eben durch das technisierte hermetische Abschirmung vom Außenraum mit einer konstanten Temperatur von 21 Grad, egal zu welcher Jahreszeit, vorherrscht. Von dem sozusagen bewegen wir uns weg und versuchen, produktiv, konstruktiv andere Lösungen vorzuschlagen, um das im Wohnraum so zu integrieren und ein gutes Leben zu ermöglichen mit weniger Energieeinsatz.
Wie schaut das ganz konkret aus? Also zwischen welchen Temperaturen werden die Wohnräume im Verlauf der Jahreszeiten schwanken?
Also bei der Klimaschicht ist es im Grunde so, dass die sehr nah an den Außentemperaturen ist, außer in den Übergangszeiten, wo der Sonnenenergieeintrag sehr starke Erwärmung ermöglicht und dadurch auch Temperatur- und Energiegewinne für den Innenraum bereitstellt. Also wir haben da die Möglichkeit, dass wir im Frühling und im Herbst vor allem, wenn die Sonne scheint, sehr schnell Wärme herstellen können, die auch dem Innenraum zugutekommt. Und im Winter ist diese äußere Schicht sozusagen, also es gibt diese innere Fassade und die äußere Fassade. Und im Winter ist die äußere Fassade geschlossen und dadurch entsteht ein Puffer. Ähnlich vielleicht kann man es vergleichen zu einem Kastenfenster, das sehr stark überdimensioniert wird in dem Fall. Wir haben also diesen Pufferraum, der eine gewisse Dämmwirkung im Winter ermöglicht. Und im Sommer ist es so, dass man diese äußere Schicht sehr stark öffnen kann. Also 2/3 kann man davon öffnen. Und das ermöglicht natürlich die Lüftung, wenn es heiß ist, die Querlüftung und dadurch auch die Kühlung. Und gleichzeitig ist diese Klimaschicht auch Verschattung. Also wenn die Sonne hoch steht im Sommer, ist es gleichzeitig ein Schutz vor dem direkten Sonnenlicht.
Wie erfolgt diese Abschottung, von der du gesprochen hast im Winter? Wie funktioniert die rein praktisch, technisch?
Also es ist ganz, ganz einfach, sozusagen eine Einfachverglasung, die als Schiebeelemente ausformuliert sind. Also wir haben wirklich eine Vollverglasung der ganzen Südfassade entlang und die sind eben über 3 bis 5 Schienen bis zu 2/3 öffnbar und eben im Winter schließbar. Also und zusätzlich haben wir dann auch noch einen Vorhang, der dahinter steht und die Temperatur, die Wärme auch noch zusätzlich schützt sozusagen im Winter.
Welche Funktionen sind in dieser Klimazone vorgesehen? Welche Räume? Was wird sich dort abspielen?
Es ist ja auch in dem, was der Fabian gerade geschildert hat, konkret von Architektur her schon mitgeschwungen, nämlich, dass wir Wohngewohnheiten hinterfragen wollen, also entsprechend auch die Funktionen der Räume vielleicht nochmal ein bisschen neu hinterfragen oder durchmischen und da auch übers Jahr verteilt unterschiedlichen Räumen unterschiedliche Funktionen geben. Also entsprechend ist die Nutzung der Klimaschicht übers Jahr gesehen sehr unterschiedlich, kann ich mir vorstellen. Also vom Wohnraum hin zum Kühlschrank hin zum Schlafraum womöglich auch. Also da sind, glaube ich, der Experimentierfreude kaum Grenzen gesetzt. Und das ist auch etwas, was ich sehr stark mit der Freude an den Spielräumen verbinde, nämlich die Lust darauf, das herauszufinden, welcher Raum sich so wie nutzen lässt.
Ihr habt am Anfang unseres Gesprächs darüber berichtet, dass auch vorgesehen ist, dass die zukünftigen Nutzer und Nutzerinnen auch beim Bau des Projekts mitarbeiten. Für mich kommt da die Idee der Wiener Siedlerbewegung, wo vor gut 100 Jahren in Wien, wo es ebenfalls eine Zeit der Wohnungsnot gegeben hat, wo auch die Menschen selbst Hand angelegt haben, auch Menschen aus den unterschiedlichsten Berufen und sich durch Eigeninitiative und auch unterstützt von der Stadt Wien. Ich glaube, auch damals ist zum Beispiel auch die GESIBA gegründet worden zur Beschaffung des Baumaterials. Wie wird das konkret bei eurem Projekt ausschauen?
Die Siedlerbewegung als Referenz ist in dem Kontext sehr spannend, weil da auch die Organisation mit gemeint war und ein Teil des Ganzen. Und in unserem Fall ist es auch eher die Organisation, die sozusagen selbst verwaltet und selbst mit Hand angelegt wird, weniger jetzt in unserem Fall der Bau konkret, weil es sich eher um ein großvolumiges Bauvorhaben mit dem einen Gebäude, das ist sechsgeschossig, also da ist es schwierig, in der Struktur sozusagen wirklich selbst mitzubauen, das wird vergeben. Aber was eben bei uns im Zentrum steht, ist, dass wir von der Bauherrinnenschaft, die wir selber übernehmen, bis hin zur Finanzierung alles in den eigenen Händen haben und somit auch, was die Baumaterialien oder auch die Bezahlung betrifft, alles selbst steuern. Und das ist für uns ein ganz besonderes Tool sozusagen, was sonst in so einem Bauvorhaben nicht möglich ist, wo man eben Dinge auch anders machen kann und auch aufzeigen kann, was nicht so gut funktioniert in unserer Bauwirtschaft. Und das sozusagen das Handwerkliche ist da eher dann im Detail, wo wir selber Hand anlegen, ist auch geplant, aber nicht strukturell.
Laura, wie war für dich, du bist ja fachlich nicht aus der Baubranche, wie war für dich der Prozess der Materialfindung? Hat es für dich eine Dimension besessen oder besitzt es jetzt für dich eine Dimension, dass ganz bestimmte Baumaterialien verwendet werden? Hattest du da schon konkrete Vorstellungen oder bist du da von den Architekten zu bestimmten Materialien hingeführt worden?
Die Selbstwirksamkeit, die ich erfahren durfte, würde ich auch, wie der Fabian, eher in ideeller Hinsicht sehen. Dadurch, dass wir ohne Bauträger das Vorhaben umsetzen, mussten wir uns alle in der Gruppe und auch die ArchitektInnen Wissen aneignen, das wir vorher nicht hatten. Also im Prinzip ist der Begriff des Wissenstransfers, des Wissensaustauschs ein ganz zentraler bei uns in der Gruppe und auch in der Planung. Also ich würde sagen, dass da Materialentscheidungen fast eher zweit- oder drittrangig sind, als vielmehr die großen Fragen, wie finanzieren wir das, wie organisieren wir uns, wie finden wir Entscheidungen. Und auch nicht zuletzt deshalb ist die Entscheidung, sich dem Habitat als Netzwerk anzuschließen, sehr wichtig gewesen, denn ohne diesen Verband und die Unterstützung, die Solidargemeinschaft, hätten wir das womöglich auch gar nicht so gut hinbekommen, denn eine wesentliche Säule des Habitatprinzips ist es, Wissen auszutauschen, sich gegenseitig zu unterstützen, neben dem Anliegen, Wohnraum dem Kapitalmarkt zu entziehen.
Wie hat ganz konkret dieser Wissenstransfer zwischen dem Habitatverband und euch als Wohnprojekt Interessierte ausgesehen?
Beim Austausch innerhalb des Habitats gibt es mehrere Ebenen sozusagen, die man da erwähnen kann. Im Großen ist es so, dass das auf ein Verein ist, der natürlich Generalversammlungen und diese Institutionen sozusagen hat in sich. Und in diesem Rahmen ist es meistens der Austausch einfachsten möglich. Aber zusätzlich gibt es ganz wunderbare, ganz tolle Tools, die da entwickelt wurden über die Jahre. Also es gibt Cloud, wo wir alle unsere digitalen Dateien gesammelt haben, einen eigenen Server. Wir haben super Kommunikationsmittel, die alle von Leuten, die im Habitat dabei sind, selbst programmiert wurden. Also das ist wirklich ein allumfassendes Projekt. Und da hat sich einfach eine Datenbank und ein Wissensberg entwickelt, von dem jetzt alle neuen Projekte extrem profitieren.
Eine ganz zentrale Frage, die ja schon angesprochen wurde, ist die Finanzierung. Also Fabian, du sprichst von einem sechsstöckigen, sechsgeschossigen Gebäude. Das ist ja nicht billig. Das heißt, mit welchen Baukosten rechnet ihr und wie ist die Finanzierung strukturiert?
Zu der Finanzierung ist es so, dass wir drei Säulen haben, mit denen wir das Großganze finanzieren. Und eine Säule sind Förderungen von der Stadt Wien, die eben dadurch, dass das ein Wettbewerb war und dass wir gemeinschaftlich geförderten Wohnbau errichten, davon profitieren können. Und das zweite ist ein Bankkredit. Und das dritte und für uns das Wichtigste ist das sogenannte Nachrangdarlehen. Das sind Direktkredite, die uns Privatpersonen oder auch Vereine, Firmen etc. gewähren. Das heißt, man kann in unserem Projekt Geld anlegen. Das wird auch verzinst. Und so stellen wir einen gewissen Teil des Kapitals zur Verfügung. Und da steckt die Idee dahinter, dass es jeder Person, die Teil von dem Projekt wird, möglich sein soll, ohne Eigenkapital in so einem Projekt dabei sein zu können. Meistens ist es ja so bei Genossenschaften beispielsweise, dass man einen Eigenmittelanteil beim Einzug leisten muss, der teilweise sehr hoch ist. Und über diese Finanzierung schaffen wir es, dass man wirklich ohne Kapital einsteigen kann. Und gleichzeitig ist es eine tolle Möglichkeit, Geld so einzusetzen, dass man genau weiß, was damit passiert.
Und die Zinsen sind in dieser Struktur fixiert, so dass man als Teilnehmer in diesem Projekt eigentlich über einen langen Zeitraum sicher kalkulieren kann, wie viel einem das kostet.
Genau, also wir haben eine sehr präzise Finanzierungskalkulation, wo wir sehr genau für die nächsten 30, 40 Jahre kalkulieren können mit diesen Kosten. Aber für die Leute, die bei uns das Geld sozusagen anlegen, die das zwischenparken, ist es so, dass die Zinsen frei wählen können zwischen 0 und 2%. Und wir können dann dementsprechend damit rechnen und kalkulieren.
Ja, das denke ich, ist sehr spannend. Auch für Leute, die quasi zu viel Geld haben und nach einer sinnvollen, nachhaltigen Anlagemöglichkeit für ihr eingesetztes Kapital suchen. Welche Sicherheiten werden diesen Personen geboten, die hier ihr Geld in eurem Projekt anlegen?
Also grundsätzlich ist es eben so, dass wir durch die Organisation und diesen Professionalisierungsgrad, den wir in dem Projekt haben und die Verbindung mit der Stadt Wien, verschiedenste Sicherheiten gewährleisten können. Also dadurch, dass die Stadt Wien sozusagen im Boot ist, haben wir intern auch ganz andere Standards, als wenn wir das nur privat sozusagen durchführen würden, weil wir auch die Rechenschaft der Stadt Wien gegenüber haben. Und sobald das Gebäude steht, ist natürlich das Gebäude der große Gegenwert. Und in der Phase, bis das Gebäude steht, ist es ja so, dass wir bereits das Baurecht vom Grundstück haben. Wir haben die Zusagen für die Finanzierung und wir haben auch bereits eine Baubewilligung. Das bedeutet, das sind in Summe sehr viele Sicherheiten, die dem Risiko gegenüberstehen, das natürlich bei einem sogenannten Nachrangdarlehen theoretisch vorhanden ist. Das muss man auch immer dazu sagen. Rein theoretisch kann man das Geld verlieren, weil die sozusagen im Notfall zuerst der Bankkredit getilgt wird und erst dann die Nachrangdarlehen. Aber durch diese Sicherheiten und die ganzen Projekte, die bereits so realisiert wurden und sehr erfolgreich existieren, sind da sehr viele Sicherheiten im Hintergrund.
Ja, ich denke auch, dass die Transparenz, die wir gewähren, auch ein Sicherheitsgefühl herstellt. Also wir sind ja ein kleines Projekt, wir sind quasi in persönlichem Austausch mit den Personen, die uns einen Direktkredit geben. Man kann uns besuchen, man kann zu unseren Festen kommen. Wenn die Gebäude stehen, kann man uns auch wirklich im Gemeinschaftsraum antreffen. Also wir sind da und ansprechbar und geben immer einen aktuellen Stand über den Lauf der Dinge. Also ich denke, dass das Thema Transparenz in der Geldanlage bei uns schon nochmal einen ganz anderen Stellenwert hat als jetzt in, sagen wir, herkömmlichen Investmentprozederen. Und auch die Tatsache, dass es bei uns um Nutzungseigentum und weniger um Privat- oder gar nicht um Privateigentum geht, die Erfüllung von individuellen Wohnträumen und die damit verbundenen Spekulationsspiralen ja gar nicht zum Tragen kommen. Also wir als Gruppe, es sind ja alles gemeinschaftliche Gemeinschaftsprozesse, alles Prozesse, die in der Gruppe abgeklopft, abgewogen, diskutiert werden. Also da passieren keine schnellen, unüberlegten Entscheidungen.
Gibt's eine Website, wo man sich euer Projekt ansehen kann?
Fabian, die Lorbeeren darfst du einheimsen.
Ja, unser Projekt ist unter www.livingforfuture.org online zu finden.
Ich werde dann den Link natürlich auch noch in die Shownotes dieser Episode stellen. Also für alle diejenigen, die sich das Projekt näher anschauen möchten, ist das ja, denke ich, schon sehr interessant. Abschließend die Frage, es war ja jetzt bereits ein langer Prozess bis zur Einreichung. Das Projekt steht jetzt knapp vor der Einreichung, vor der Ausschreibung. Laura, würdest du diesen langen, mühevollen, sehr dialogreichen Weg noch einmal beschreiten?
Ich würde das jederzeit wieder machen. Also ich würde die bisherige Arbeit nicht als mühevoll bezeichnen. Also seit 2020 sitzen wir regelmäßig zusammen und diskutieren unsere Vorstellungen und unsere Ideen. Und ich empfinde es eigentlich als einen sehr bereichernden Prozess persönlich für mich und würde es jederzeit wieder tun und vor allem weiter tun.
Fabian, für dich als Architekt, denke ich, ist es ja auch sehr arbeitsintensiv, wie wir jetzt von der Laura gehört haben. 4 Jahre Planungsprozess, sehr viele Diskussionen, sehr viele Sonderwünsche. Wie geht's dir als Architekt mit dieser Form des Planens?
Also in der Architektenrolle ist es natürlich so, dass man wahrscheinlich rein statistisch mehr Zeit in so ein Projekt reinsteckt. Gleichzeitig führt das aber auch dazu, dass wirklich jedes Thema so lange durchgeknetet wird, bis das beste oder vielleicht zumindest die zweitbeste Lösung dabei rauskommt, weil auf die beste Lösung kommt man erst drauf, wenn es fertig ist. Aber es ist einfach ein unglaublich bereichernder Prozess und man hat diese Möglichkeiten einfach sonst nicht, direkt mit den NutzerInnen gemeinsam das zu entwerfen. Und ich glaube, dass sich das im Endeffekt mehr als auszahlt für die hoffentlich sehr, sehr, sehr lange Nutzungsdauer, weil, und es geht uns eben, dass Nachhaltigkeit nur durch Nutzungsdauer erreicht werden kann. Und das muss ein Gebäude sein, das wirklich gut benutzt werden kann.
Liebe Laura, lieber Fabian, ich danke euch recht herzlich für dieses Gespräch und ich verspreche unseren Hörerinnen und Hörern, wenn Living for Future fertig ist, dann gibt's in Simple Smart Buildings ganz sicher eine Update-Episode.
Simple Smart Buildings erscheint alle 14 Tage neu, jeden Freitag um 8 Uhr.